Deutschlandfunk. Der Tag.
Eines muss man Theresa May ja wirklich lassen. Sie hat ein Händchen für Cliffhanger. In allerletzter Minute ringt sie der EU einen Zusatz zum Brexit-Abkommen ab. Das soll ihr im Parlament in London die Mehrheit sichern. Aber wird sich ihre Hartnäckigkeit tatsächlich auszahlen oder steht Theresa May in Wahrheit vor einer zweiten krachenden Niederlage im Unterhaus? Darüber müssen wir natürlich reden mit unserem Korrespondenten Friedbert Meurer in London, auch wenn die Entscheidung im Parlament erst fallen wird, wenn dieser Podcast schon online steht. Eine andere Frage treibt mich schon seit Tagen um, genauer gesagt, seit der deutsche Botschafter in Venezuela zum Flughafen geeilt ist, um den selbsternannten Übergangspräsidenten Juan Guaido in Empfang zu nehmen und damit auch dazu beizutragen, ihn vor der angedrohten Verhaftung zu schützen.
Guten Abend, Herr Minister.
Guten Abend, Herr Kleber.
Im Heute-Journal hatte Klaus Kleber dann Außenminister Heiko Maas im Interview und brachte ein wichtiges Thema so auf den Punkt.
Wir haben gerade gesehen, wie der deutsche Botschafter als eine Art Eskorte Herrn Guaido durch den Flughafen geleitet. Da sieht man doch ganz offensichtlich, dass sich der deutsche Botschafter in die inneren Angelegenheiten einmischt, oder nicht?
Gute Frage, dachte ich. Und was antwortet der Außenminister? Er weicht aus.
Nein, der deutsche Botschafter in Caracas hat dazu beigetragen, dass Juan Guaido bei seiner Rückkehr nach Caracas nicht verhaftet worden ist.
Natürlich bohrte Kleber nach, einmal, zweimal. Aber eine klare Antwort blieb Heiko Maas schuldig. Deshalb habe ich mich mit dem Bonner Völkerrechtler Stefan Talmon verabredet. Das ist der Tag im Deutschlandfunk, heute mit Jasper Barenberg. Es ist ja tatsächlich ein wenig wie im Casino. Wenn beim Roulette die Kugel ihre Runden immer langsamer und langsamer dreht, wenn die Schwerkraft wirkt und der Moment der Entscheidung immer näher kommt. Im Chaos rund um den Brexit haben viele Theresa May schon die nächste Niederlage im Unterhaus vorhergesagt. Als sie dann aber gestern einen Durchbruch in den Verhandlungen mit der Europäischen Union verkündete, die vom Parlament geforderte rechtlich bindende Erklärung der EU, nämlich da dachte ich mir, vielleicht ändert das jetzt alles. MPs were clear that legal changes were needed to the backstop. Today we have secured legal changes. Now is the time to come together, to back this improved Brexit deal and to deliver on the instruction of the British people. Als dann vorhin aber unser London-Korrespondent Friedbert Meurer in der Leitung war, ist er gleich mit der Tür ins Haus gefallen und hat alle Gedankenspiele im Grunde zunichte gemacht.
Die werden den Vertrag ablehnen. Überhaupt keine Frage, ist nur eine Frage, wie hoch sie verlieren wird. Wird wahrscheinlich ein bisschen gesichtswahrender, weniger desaströs werden, aber immer noch desaströs genug.
Du bist dir da so sicher, weil ich wollte dich eigentlich zu Anfang fragen, als du gestern die Nachricht aus Straßburg bekommen hast. Vielleicht, als du die ersten weisen Worte von Theresa May in der Pressekonferenz gehört hast oder ihres Kabinettsmitglieders dann im Parlament in London, war da nicht dein erster Gedanke, Mensch, das habe ich nicht für möglich gehalten, dass die doch noch was erreicht in den Verhandlungen mit der EU?
Also, als ich das gestern gehört habe, wir wussten, dass das so etwa 23 Uhr werden wird. Ich glaube, es wurde dann kurz nach 23 Uhr. Ich habe etwas gegrübelt, muss ich sagen. Ich konnte es nicht so richtig einordnen. Mehrheitlich habe ich schon gedacht, kommt mir doch irgendwie alles bekannt vor mit dem Schiedsgericht und mit den zusätzlichen Erklärungen, Versicherungen, Bestätigungen. Wir, die EU, haben kein Interesse, euch im Backstop gefangen zu halten. Es war dann eher heute Morgen so, dass ich heute Morgen dachte, hey, es kann wirklich klappen mit dem Vertrag, weil nämlich Leute wie Jacob Rees-Mogg gesagt haben, das ist ein Schritt in die richtige Richtung, aber müssen wir mal noch ein bisschen warten bis zur abschließenden Bewertung. Ein anderer Brexiteer sagte, das ist deutlich besser als der ursprüngliche Vertrag. Wenn das juristisch bindend ist, dann ist das für mich akzeptabel. So ging das weiter. Und dann um die Mittagszeit kam dann die Erklärung des Generalstaatsanwalts und das war eine echte Granate. Das hat alles eingeschlagen, keine Chance für den Vertrag, der wird abgelehnt werden. Also es ging schon ein bisschen rauf und runter.
Okay, also erst war dein Gedanke, das wird nichts, das reicht nicht. Dann war dein Gedanke, es ist eine Brücke, die möglicherweise tragen könnte und der Generalstaatsanwalt Cox, er hat alles zunichte gemacht?
Er
fordert doch jetzt auf, bitte stimmt jetzt für diesen Vertrag. Jetzt ist es Zeit, für dieses Abkommen zu stimmen.
Das sagt er, weil seine Meinung ist, lasst uns diesem Vertrag zustimmen mit all seinen Mängeln. Der Mann ist ja auch Mitglied im Unterhaus. Er will und er hat für diesen Vertrag zugestimmt. Aber entscheidend war, dass alle, die beim letzten Mal gegen den Vertrag gestimmt haben, überwiegend Brexiteers, aber nicht nur, es haben auch einige Remainer natürlich dagegen gestimmt, die haben darauf gewartet, dass Geoffrey Cox sagt, das Vereinigte Königreich hat das juristische, das rechtliche Instrument, um auch gegen den Willen der EU den Backstop zu verlassen. Und diesen Satz hat Cox genau andersherum gesagt. Er hat gesagt, das Vereinigte Königreich hat kein rechtliches Mittel. Es verringert das Risiko, dass wir gegen unseren Willen festgehalten werden.
Aber kann es
denn
sein?
Aber wie ich das sah, dann dachte ich, jetzt ist es aus.
Aber kann es denn sein, oder wie kann es sein, dass Theresa May sich hinstellt und sagt, das Parlament hat Recht, eine rechtlich bindende zusätzliche Erklärung gefordert? Die bringe ich von der EU mit. Das war eine Nebelkerze dann, oder? Bei genauerem Hinsehen ist es gar nicht rechtlich bindend oder nicht das, was das Parlament wollte. Oder wie müssen wir uns das erklären, dass sie wieder und wieder sich vor die Kameras, vor die Mikrofone stellt und sagt, ich liefere doch, was ihr, das Parlament, mir aufgetragen habt.
Sie versucht, was sie kann, um ihren Vertrag zu retten. Ich glaube, sie wusste gestern selber, dass das nicht so doll ist, was sie da hat. Da hat sie ja ein bisschen gute Miene zum bösen Spiel gemacht. Was ich mich frage ist, Cox ist ihr Mann, also nicht ihr Ehemann, aber ein von ihr bestallter Politiker. Sie hat ihn die letzten Tage und Wochen federführend verhandeln lassen in Brüssel. Die beiden müssen endlos miteinander geredet und telefoniert haben. Wie kann es denn dann sein, dass sie als die Premierministerin sich abends hinstellt und das als Erfolg feiert und 12 Stunden später wird das, Entschuldigung für diese Ausdrucksweise, von Cox abgeschossen? Das verstehe ich einfach nicht. Reden die nicht miteinander? Stimmen die sich nicht ausreichend ab?
Oder nimmt er sein Amt ernst, was ihm Unabhängigkeit auferlegt, auch was seine rechtliche Beurteilung angeht?
Da hast du vollkommen recht, Jasper. Ich habe ja gelesen, es gab einen Fall 2003 beim Irakkrieg mit Tony Blair, dass da der Generalstaatsanwalt damals ein Gefälligkeitsgutachten abgeliefert hat, was die Rechtmäßigkeit des Krieges gegen Saddam Hussein angeht. Und ich glaube, das bereut der Mann bis heute noch, dass er dieses Gefälligkeitsgutachten, wenn man es mal so formuliert, damals abgegeben hat. Und man vermutet, ja, Cox will nicht eines Tages für eine falsche Aussage gebrandmarkt und als Versager abgestempelt werden.
Gut, aber Friese, jetzt haben wir also eine Menge Papier auf dem Tisch, dieses Joint Legal Instrument, die Garantieerklärung. Es geht um den Backstop, um eine politische Erklärung, die ergänzt, um die das Abkommen ergänzt wird, um eine Protokollnotiz von Großbritannien in dem Vertrag. Vielleicht sind ja nicht alle so schlau wie du und durchschauen das auf den ersten Blick. Kann man damit rechnen, dass jedenfalls die Front der Gegner in der Debatte und dann später in der Abstimmung heute bröckeln muss?
Bröckeln ist vielleicht zu viel gesagt. Es wird weniger Gegenstimmen geben. Das letzte Mal, man muss sich das ja mal wirklich nochmal vor Augen führen, haben zwei Drittel gegen den Vertrag gestimmt, obwohl Theresa May zusammen mit der DUP, dieser Nordirland-Partei, die Mehrheit hat. Sie müsste 116 oder 115 Stimmen umdrehen. Wenn man das mal durchdekliniert, die Brexit-Gruppe rund um Jacob Rees-Mogg hat sich heute Nachmittag getroffen und hat eine Empfehlung ausgesprochen, dem Vertrag nicht zuzustimmen. Kann sein, dass das diese Formulierung ist, offen lässt, dass dann einige sich der Stimme enthalten werden. Es haben auch ein paar in der Debatte schon gesagt, sie werden zustimmen. Aus ganz grundsätzlichen Überlegungen, um Schlimmeres zu vermeiden. Die DUP hat sich auch geäußert, Arlene Foster hat getwittert, auch die DUP sagt, die 10 Abgeordneten im Unterhaus sollen nicht zustimmen. Alles in allem geht man davon aus, es wird nicht so schlimm werden wie beim letzten Mal, vielleicht nicht keine Zweidrittelmehrheit, aber doch wieder eine deutliche Niederlage. Und dann geht die Interpretiererei los. Was bedeutet das für May?
Gesichtswahrend hieße, wenn ich dich richtig verstehe, sie kann erstmal bleiben, aber das hieße auch, ihre Strategie auf Zeit zu spielen und darauf zu setzen, dass immer mehr Abgeordnete am Ende nur noch das Allerschlimmste, nämlich einen ungeregelten Brexit zu verhindern wollen, dass diese Strategie an ihr Ende gelangt? Oder wie soll man das formulieren?
Also ich glaube, dass, also im Moment würde ich sagen, ja, sehe ich das ganz genau so. Sie hat irgendwie gedacht, am 21. März ist EU-Gipfel, dass sie das über den 21. März trägt und dann am 24., 25. März dann abstimmen lässt, wenn es nur noch 4 Tage bis zum eigentlichen Brexit-Termin sind und wenn wirklich alle mit dem Rücken an der Wand stehen. So ist es jetzt aber doch so gekommen, dass irgendwie viele doch noch denken, wir können hier was Besseres rausholen. Die einen denken, die Brexiteers glauben immer noch, okay, wir machen jetzt die Verlängerung, die wollen wir zwar nicht, aber die wird kommen. Und dann am Ende der Verlängerung, dann läuft das Ding wieder über die Klippe und dann im Mai oder Juni, dann kriegen wir unseren No-Deal. Das ist deren Hoffnung. Und dann gibt es einige, die für Remain gestimmt haben und aus, ich sag mal, staatspolitischen Gründen erwägen, für den Vertrag zu stimmen, um das Ergebnis des Referendums anzuerkennen. Die werden sagen, mal halblang, das ist noch zu früh, ich warte mal ab, jetzt gehen wir erstmal in die Verlängerung hinein. Und ja, das ist ein bisschen so, wie wenn man vor der 90. Minute Kraft sparen will.
Am Ende muss immer der Fußball herhalten.
Ja, genau.
Also wir gehen in die Verlängerung und dann, wer schießt das Tor?
Nicht May. Sie wird es nicht schießen. Wir werden jetzt wieder eine Debatte kriegen, ob sie besser zurücktreten soll. Sie ist die Falsche, sie schafft es nicht, sie kriegt es nicht hin. Wir werden eine Debatte kriegen, ob wir Neuwahlen haben werden. Im selben Moment heißt es auch nicht mit May als Spitzenkandidatin, sondern mit jemand anderem. Wenn man das wüsste, wer es hinkriegt, ich weiß es nicht. Aber die Regierungschefin scheint es nicht zu packen.
Und wäre das nicht zumindest insofern bedauerlich, als ihre ganze Zähheit, ihre Zähigkeit, ihre Hartnäckigkeit, für die sie auch ihre ärgsten Gegner loben müssen, dass die dann sich am Ende gar nicht ausgezahlt hat?
Ich weiß, Jasper, dass das in Deutschland bewundert wird, wie viel Dresche die Frau abbekommt, wie alle auf sie einschlagen und welche Standhaftigkeit sie da an den Tag legt. Ehrlich gesagt, ich sehe das ein bisschen anders. Ja, diese Qualität hat sie. Sie hat sie auch deswegen, weil Theresa May ist eine Einzelgängerin und wahrscheinlich tun sich Einzelgänger einfacher damit, wenn alle über einen herfallen, dann geht man erst recht halt in seine innere Klausur. Ich halte schon seit langem für den größten Fehler von Theresa May, dass sie eben so eigenbrötlerisch alles mit sich selbst ausmacht und mit einem Küchenkabinett und nicht mit den Leuten redet. Um zu vermeiden, dass sie in Brüssel mit Aplomb einen Vertrag unterzeichnet, der ihr einen Tag später um die Ohren gehauen wird. Wenn ich mir das vorstelle im Deutschen Bundestag, ein Bundeskanzler wird sich mit seinem Fraktionschef abstimmen, Fraktionsgeschäftsführer, das wird ausgelotet, immer hin und her. Und wenn ich weiß, jetzt habe ich es gefunden, dafür kriege ich eine Mehrheit, dann gehe ich damit nach vorne. Aber immer nur einzeln die Fahne, als einzelne Person die Standarte in die Hand zu nehmen und die Truppe folgt nicht, ich weiß nicht, ob das Führungsstärke ist.
Friedbert, vielen Dank nach London für deine Einsichten und für deine Einschätzung. Wie immer ein Gewinn. Danke dir.
Dankeschön, Jasper.
Die Bundesregierung stellt sich fest an die Seite von Juan Guaido. Der Außenminister schickt seinen Botschafter extra zum Flughafen, um den selbsternannten Übergangspräsidenten von Venezuela zu schützen. Aber auf die naheliegende Frage, ob sich Deutschland damit nicht für alle sichtbar in die inneren Angelegenheiten eines anderen Staates einmischt, gibt es keine klare Antwort. Auch nicht, als zum Beispiel meine Kollegin Christine Heuer hier im Deutschlandfunk bei CDU-Europapolitiker Elmar Brok nachgehakt hat.
Da nach der venezolanischen Verfassung Guaido rechtmäßig Interimspräsident ist, hat das nicht mit innerer Einmischung zu tun. Wir haben uns entschieden, auf der Seite des demokratisch Gewählten zu stehen.
Obliegt es den Europäern zu entscheiden, wer der rechtmäßige Präsident eines fremden Landes ist?
Es obliegt daran, dass man die Demokraten in einem Land unterstützt. Das kann man, glaube ich, machen. Mhm. Wenn man sieht, dass jemand systematisch sein eigenes Volk fertig macht und gleichzeitig dies mit undemokratischen Mitteln gemacht hat, dadurch auch, dass er ein gewähltes Parlament in seiner Macht einschränkt, um sein Amt zu sichern, gefakte Präsidentschaftswahlen durchführt, wo kein Konkurrent da ist, dann muss man doch sagen, wenn dieses direkt gewählte Parlament einen Parlamentspräsidenten wählt, der nach der Verfassung dann Interimspräsident ist, dass man das nicht einfach liegen lassen soll und den Machtmenschen, dem Diktator, das Spiel überlässt.
Allerdings sagen einige Völkerrechtler klipp und klar, Guaido anzuerkennen, das ist eine völkerrechtswidrige Einmischung in die inneren Angelegenheiten Venezuelas. Das sieht Professor Stefan Talmon vom Institut für Völkerrecht an der Universität Bonn anders. Aber auch er hat den Eindruck, dass sich die Bundesregierung, dass sich Politiker um klare Antworten bei diesem Thema herumdrücken.
Ja, auf jeden Fall. Denn ich denke, dass hier die politische und die rechtliche Interessenlage auseinanderfallen.
Was heißt das?
Auf der einen Seite versucht man, den Präsidenten der Nationalversammlung politisch zu unterstützen und bringt das dadurch zum Ausdruck, dass man seine Anerkennung erklärt. Auf der anderen Seite geht man aber nicht den Schritt der Maduro-Regierung, ihren Status als Regierung Venezuelas abzuerkennen.
Und das würde jetzt für mich als Laien bedeuten, das ist im Grunde, was da politisch ausgesprochen wurde bisher. Wir erkennen Juan Guaido als Übergangspräsidenten an. Das ist im rechtlichen, im völkerrechtlichen Sinne, ist das gar keine richtige Anerkennung.
Es ist auf jeden Fall keine Anerkennung der Person als Regierungschef im Sinne des Völkerrechts. Es ist eine politische Unterstützungshandlung, denn wenn Sie sich die Erklärungen der Bundesregierung einmal näher anschauen, auch wenn Sie sich zum Beispiel das Schreiben des deutschen Botschafters in Venezuela an Herrn Guaido anschauen, indem er ihm die Anerkennung mitteilt, dann sehen Sie, dass darin steht, dass die Bundesregierung anerkennt seine Vereidigung als Präsident. Das ist ein Unterschied im Recht, ob Sie eine Vereidigung anerkennen oder ob Sie eine Person als Präsidenten anerkennen. Nicht? Also für den Normalbürger mag das keinen Unterschied machen. Rechtlich ist das aber sehr wohl ein Unterschied. In dem Moment, in dem man hier zum Ausdruck bringt, dass man ihn anerkennt, wird das natürlich von den Medien aufgegriffen und Sie lesen überall, die Bundesrepublik Deutschland erkennt Herrn Guaido an. Die Frage ist aber, als was und was erkennen wir an?
Und wie würden Sie denn beschreiben, was die Bundesregierung, was für einen Kurs die Bundesregierung da fährt? Denn öffentlich entsteht ja schon der Eindruck, da erkennt jemand, da erkennt eine Regierung den Oppositionsführer, den selbsternannten Übergangspräsidenten als legitimen Präsidenten an.
Ja, genau. Und dieser Eindruck soll ja auch in der Öffentlichkeit entstehen. Man möchte in der Öffentlichkeit zum Ausdruck bringen, die Unterstützung für Herrn Guaido. Aber man ist nicht bereit, den Schritt auch rechtlich zu gehen und zu erklären, wir erkennen Herrn Maduro nicht mehr als Regierungschef an und jetzt erkennen wir Herrn Guaido an. Sie müssen das so sehen. Es geht ja nicht nur um das Wort Anerkennung, sondern es geht um die rechtlichen Konsequenzen. Es geht letztendlich darum, wer darf Venezuela international vertreten. Beginnen wir im Moment mit dem UN-Sicherheitsrat. Deutschland ist Mitglied des UN-Sicherheitsrats. Dort wird Venezuela auf die Tagesordnung gesetzt. Wer spricht im Sicherheitsrat für Venezuela? Der Außenminister der Maduro-Regierung. Hier steht der deutsche UN-Botschafter nicht auf und sagt, Sie dürfen hier nicht sprechen, weil Sie sind eine Privatperson. Sie sind ja nicht der Vertreter Venezuelas. Also wir stellen nicht in Frage, dass dieser Außenminister, der dort im Sicherheitsrat auftritt, nicht berechtigt ist, für Venezuela zu sprechen. Gleichermaßen, es gibt einen venezuelanischen Botschafter in Berlin. Dieser Botschafter wurde ja von Herrn Maduro ernannt. In dem Moment, in dem wir Herrn Maduro rechtlich nicht mehr als Präsidenten Venezuelas anerkennen, ist dieser Botschafter ja gar nicht mehr dazu befugt, für Venezuela zu sprechen. Aber trotzdem kann dieser Botschafter zum Beispiel weiterhin auf das Botschaftskonto zugreifen, dort Geld abheben. Er kann also letztendlich über Finanzen des Staates Venezuela verfügen, obwohl er ja nach der landläufigen Ansicht gar nicht mehr der Botschafter sein dürfte, weil er ja von einer Person ernannt wurde, die wir nicht anerkennen. Aber gerade so ist es eben nicht. Wir erkennen rechtlich weiterhin Herrn Maduro und dessen Regierung an. Politisch aber erkennen wir Herrn Guaido an als Interimspräsidenten, der hier zu einem politischen Wandel in Venezuela beitragen soll.
Und diese feine Unterscheidung, die Sie jetzt erklärt haben und mit der wir verstehen oder etwas besser verstehen, wie sich die Politiker, die Verantwortlichen verhalten, wie sie sich öffentlich äußern, diese feine Unterscheidung, ist das etwas Neues im Besteckkasten der Diplomatie?
Nein, wir sehen das in vielen Bereichen. Nehmen Sie zum Beispiel den Staat Palästina. Der Staat Palästina wird von 120 Staaten auf der Welt anerkannt. Trotzdem gibt es den Staat Palästina faktisch nicht. Auch hier bringt die Anerkennung nur eine politische Unterstützung zum Ausdruck. Man erkennt sozusagen den Anspruch auf einen Staat an, aber man erkennt noch nicht das Bestehen des Staates selbst an, weil es diesen Staat ja noch nicht gibt.
Und wo wäre dann die Grenze, wo Sie sagen würden, dann wären wir in einem Bereich des Völkerrechts, wo die Bundesregierung die Regeln brechen würde?
Nehmen Sie ein Beispiel aus der Geschichte. 1936, wir befinden uns im Spanischen Bürgerkrieg, im ersten Jahr des Spanischen Bürgerkriegs. Zu dem damaligen Zeitpunkt hat die Reichsregierung unter Hitler damals die Franco-Regierung anerkannt, und zwar in völligem völkerrechtlichen Sinne, und zwar 3 Jahre, bevor der Bürgerkrieg zu Ende ging und bevor sich Franco in Spanien durchgesetzt hat. Das wird völkerrechtlich als der klassische Fall der voreiligen oder verfrühten Anerkennung angesehen. Diese rechtliche Anerkennung einer Bürgerkriegspartei als Regierung und gleichzeitige Aberkennung des Regierungsstatuses der damaligen republikanischen Regierung wird als Völkerrechtsverstoß gesehen. Davon müssen wir aber unterscheiden, diese politischen Anerkennungen. Sie können hier unterscheiden im Völkerrecht zwischen dem Eingriff in die inneren Angelegenheiten eines Staates, der völkerrechtswidrig ist, und der bloßen Einmischung in die inneren Angelegenheiten. Das wird oftmals verwischt. Im Englischen gibt es dafür eine schöne Unterscheidung zwischen Intervention, das ist der deutsche Eingriff, und der bloßen Interference, das ist die deutsche Einmischung. Während der Eingriff völkerrechtswidrig ist, ist die Einmischung meist nur ein unfreundlicher Akt. Also von dem her, was wir hier sehen, diese politische Unterstützung von Herrn Guaido ist letztendlich ein unfreundlicher Akt der Bundesregierung, aber noch kein völkerrechtswidriger Akt.
Ich will Sie jetzt nicht in Schwierigkeiten bringen, aber wenn jetzt der Augsburger Völkerrechtler Christoph Fedder sagt, das ist unzulässig und eine völkerrechtswidrige Einmischung in die inneren Angelegenheiten Venezuelas, das, was die Bundesregierung da politisch unternimmt, und ihm der Göttinger Juraprofessor Kai Ambos zustimmt und sagt, die repräsentative Demokratie ist eben kein völkerrechtlicher Grundwert und so ginge es nicht. Was antworten Sie den beiden Kollegen?
Dass beide natürlich davon ausgehen, dass die Bundesregierung Herrn Guaido rechtlich als Präsidenten anerkannt hat. Das ist aber meines Erachtens von der Faktenlage her nicht gedeckt. Mir liegt sowohl der Brief des deutschen Botschafters an Herrn Guaido vor, als auch verschiedene Erklärungen der Bundesregierung, in dem in beiden Fällen darauf abgestellt wird, dass es sich hier um eine politische Erklärung, nicht um eine rechtliche Erklärung handelt. Und wir sehen ja auch, dass die Bundesregierung bislang keine rechtlichen Konsequenzen gezogen hat. Weder hat man den von Herrn Maduro akkreditierten Botschafter bisher des Landes verwiesen oder hat ihm nahegelegt zu gehen, da er ja niemanden mehr vertritt, vor allem nicht Venezuela. Sie müssen ja auch sehen, in dem Moment, in dem die Bundesregierung hier nicht handelt und dieser Person weiterhin Zugriff auf venezuelanisches Staatsvermögen in Deutschland gestattet, würde sich die Bundesregierung ja hier auch vielleicht völkerrechtlich verantwortlich machen, wenn sie hier nicht eingreift. Sie tut das aber nicht, weil sie weiterhin davon ausgeht, dass Herr Maduro rechtlich der Präsident Venezuelas ist. Im Völkerrecht gilt das Effektivitätsprinzip, das heißt, solange Sie in die effektive Kontrolle über die Staatsgewalt haben, gelten Sie völkerrechtlich als Regierung. Man mag diese Regierung nicht mögen, man mag nicht mit deren Zielen übereinstimmen, aber genauso wie Kim Jong-un der Präsident Nordkoreas ist, ist Herr Maduro völkerrechtlich gesehen der Präsident Venezuelas.
So, und wenn wir dann mit Politikern sprechen und diese Politiker, Elmar Brok zum Beispiel, der europäische Außenpolitiker, der CDU-Politiker, wenn wir diese Frage stellen als Journalisten, dann bekommen wir die Antwort, es gibt ja eine Verfassung in Venezuela, laut dieser Verfassung ist der Parlamentspräsident automatisch der Übergangspräsident, wenn der eigentliche Präsident nicht mehr legitim regiert, da ist von den gefälschten Wahlen die Rede, und von der Entmachtung des gewählten Parlaments, all diese Argumente, fügen die sich für Sie ein in diese Strategie, wir wollen Guaido politisch unterstützen, aber wir schrecken noch zurück oder jedenfalls gehen diesen Schritt noch nicht, das auch rechtlich tatsächlich umzusetzen?
Genau, auch das ist Teil der Strategie, hier politische Unterstützung zum Ausdruck zu bringen. Für das Völkerrecht ist das innerstaatliche Verfassungsrecht eines Landes erst einmal unbeachtlich. Denn wie kann sich ein deutscher Politiker, auch ein deutscher Außenminister, anmaßen, über die Verfassungslage in einem anderen Land zu urteilen? Nicht? Es gibt ja in Venezuela nicht nur ein Verfassungsgericht, es gibt zwei Verfassungsgerichte. Das eine Verfassungsgericht sagt, Herr Maduro ist der rechtmäßige Präsident. Das andere Verfassungsgericht sagt, er ist nicht der rechtmäßige Präsident. In welcher Position befindet sich jetzt ein Außenstehender, hier eine verfassungsrechtliche Frage Venezuelas zu beurteilen? Deshalb hält sich das Völkerrecht hier aus diesen innerstaatlichen Verfassungsfragen heraus und stellt allein auf die effektive Ausübung der Hoheitsgewalt ab. Und die liegt immer noch bei der Maduro-Regierung.
Und damit auf einen Nenner gebracht, ist es eine legitime, politische und vom Völkerrecht gedeckte Strategie, die die Bundesregierung im Moment fährt.
Genau. Rechtlich kann man die Bundesregierung hier nicht angreifen, denn sie geht nicht den Schritt, hier eine rechtliche Anerkennung vorzunehmen. Sie bringt durch eine etwas wohlmeinende Formulierung eine politische Unterstützung zum Ausdruck. Aber selbst wenn Sie sich den Wortlaut dieser Erklärungen anschauen, ergibt sich aus keiner dieser Erklärungen, dass Herr Guaido als Präsident Venezuelas anerkannt ist.
Herr Talmon, vielen Dank für diese Einschätzung. Ich habe jede Menge gelernt in unserem Gespräch.
Bitte sehr.
Das war der Tag im Deutschlandfunk an diesem 12. März 2019. Danke fürs Zuhören. Ich bin Jasper Barenberg. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.